Mozarts Sonata Facile. Selbst Mozart-Fremde haben sie irgendwann schon einmal gehört. Aber wenn Arthur Sonderwurz sie spielt, klingt es seltsam fremd. Allzu anders fasst der Holländer Mozart an, allzu seltsam klingt das Instrument, ein Klavichord, wie es Mozart in Wien für die Arbeit benutzte. Seit über 100 Jahren kennen die Leute im Konzert und auf Tonträgern kaum anderes als die Konzertflügel aus den Fabriken von Steinway, Blüthner, Bösendorfer. Sie gelten als Nonplusultra des Klavierklangs. Arthur Sonderwurz, wie kaum einer vor ihm, stellt diese Gewissheit in Frage. Zum Vergleich die Sonata Facile mit Christoph Eschenbach, um Nuancen schneller, aber auf einem Steinway in der Stimmung 440 Hertz.
Eigentlich, ich war kein großer Klaviervirtuosen auf modernem Klavier. Es war nicht, weil ich nicht schnell spielen konnte oder schön spielen konnte. Ich war eigentlich nicht so glücklich mit diesem Sound. Ich fand das immer ein bisschen langweilig. Und es war schwierig, etwas daraus zu bekommen. Wenn man Musik spielt, ist es eigentlich eine Sprache. Man soll etwas kommunizieren. Ich erinnere mich noch, mein Klavierlehrer, moderner Klavierlehrer, sehr gute Pianisten, Hermann Ullhorn. Ich habe mal eine Mozart-Klaviersonate für ihn gespielt und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber es ist doch fremd. Wir haben die tiefste Note hier, F, und dann die höchste Note ist auch ein F. Aber es gibt auf das Klavier noch sehr viel Raum, um weiterzugehen, aber Mozart geht nicht weiter. Warum ist das? Und er hat mir dann gesagt, ja, das weiß ich nicht. Und da habe ich mich gesagt, ja, das ist doch etwas Fremdes. Die Zauberflöte hat er zum Beispiel komponiert auf ein Klavichord, das bei ihm stand. Und ich denke, diese Sonata Facile ist wirklich ein Klavichordstück. Es ist etwas für zum Hause zu spielen. Und vielleicht für einen Schüler ist geschrieben mit sehr viel, ich suche das Wort jetzt. Er wollte mit dieser Sonate nichts beweisen. Er hat das aus Liebe gemacht.
Das Standardargument gegen Klavieristen auf historischen Instrumenten, sie seien einfach nicht gut genug für moderne Flügel, perlt an Arthur Sonderwurz Virtuosität ab. Aber ein bisschen wehren muss er sich schon gegen die auf allen Podien immer noch hegemonialen modernen Klavierriesen. Als im 19. Jahrhundert die Konzertsäle aus kommerziellen Gründen immer größer wurden, hatte man deren Seiten dicker und dicker gemacht und kreuzweise in einen gusseisernen Rahmen gespannt, damit sie lauter klangen. Die dünnen Saiten der kleinen alten Instrumente dagegen ziehen sich parallel durch einen leichten, mitschwingenden Holzkorpus. Das hat Vorzüge.
Es sind natürlich auch Instrumente, die nicht kreuzseitig sind. Die sind parallelseitig. So, man hört die Register viel, viel besser. Und die kreuzseitigen Instrumente, die machen viel Lärm. Aber man hört nicht so genau, was für einen Lärm sie machen. Es ist alles ein bisschen Fischsuppe. Thank you.
Das Anfangs-Allegro der G-Dur-Sonate Köchel 283. Im direkten Vergleich zwischen Ivo Pogorelitsch auf Steinway und Arthur Schrondavurt auf einem Pianoforte aus der Werkstatt Johann Andreas Steins werden nicht nur die Klangunterschiede der Instrumente deutlich, die Solisten gehen unterschiedlich mit dem Text um. So misstraut Schrondavurt der Notation von Verzierungen in den handelsüblichen Mozart-Ausgaben zutiefst.
Die Vorschläge, das ist ein großes Problem in die Ausführungspraxis. Mozart, wenn er gestorben ist, seine Manuskripte sind eigentlich bei Constanze geblieben. Und sie hat dann ungefähr 10 Jahre gewartet, um die, nicht alles, aber Sachen eigentlich an einen Beleger zu geben, um das auszubringen. Aber 10 Jahre ist viel und die Mode war schon anders dann. Und da haben sie die Manuskripte ausgebracht mit neue, fast präromantische Ornamentik. Von dieser Zeit hat immer jeder Mann das so gespielt, weil die Manuskripte, niemand hat da Zugang zu. Und wenn man jetzt die Manuskripte anschaut, dann sieht man, dass die Vorschläge ganz anders aufgeschrieben worden sind. Zum Beispiel den türkischen Marsch. Ne? Ja, ja. Jedermann hat das immer. Auch in die Telefon, die moderne Telefon hören wir das. Aber wenn man in Manuskript schaut, dann sieht man, dass es wirklich sehr kurze Vorschläge sind. Und das ist natürlich auch mit den türkischen, die Trommel, viel logischer eigentlich. Und dann bekommt man auch viel mehr einen Marschrhythmus. Da 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 ist sehr schwierig zu marschieren auf.
Die Wahl der Instrumente hat Arthur Schrondavurts Werdegang als Klaviersolist, sie hat seine Klavierästhetik geprägt. Mozart nannte die Instrumente alle Pianoforte oder Klavier mit C, denn Claves, auch mit C, sind die Tasten. Mit ihnen konnte der Spieler per Mechanik die Dynamik auf allen Instrumenten verändern, die dem Cembalo folgten.
Aber die Klänge vom Instrument ist eigentlich nie dasselbe. Das ändert sich nicht viel, weil es ist ein Cembalo-Klang. Darum Mozart nennt sein Hammerklavier und Cembali und Klavichord, alles Cembalo.
Für die historische Aufführungspraxis, als sie sich endlich auch der alten Klaviere annahm, war alles, was Tasten hatte und keine Orgel, kein Cembalo und kein moderner Konzertflügel war, lange Zeit einfach nur ein Hammerflügel. Dann kam Arthur Schrondavurt. Unzufrieden mit dem modernen Konzertflügel begab er sich nach Beendigung des Studiums bei Hermann Uhlhoff auf die Suche nach Alternativen. In der Sammlung des holländischen Klavierbauers Edwin Boenck, eines Pioniers in Sachen Restaurierung und Bau historischer Tasteninstrumente, begegnete er erstmals den alten Klavieren und war verzaubert. Sie klangen wie die Metallstäbe an der Innenseite der Türen in uralten, holzvertäfelten Läden.
Und dann habe ich dieses Instrument gesehen und habe ich gesagt, ah, darum natürlich, die Instrumente waren nur so klein. Aber dann habe ich diese Instrumente gespielt und das fand ich auch eigentlich noch nicht so toll, weil das ist so etwas anderes und es ist nicht auf einmal liebt man etwas, man braucht Zeit dafür.
Alles an den alten Instrumenten, Korpusabmessungen, Zugkraft der Saiten, Lautstärke und Dauer des nicht pedalisierten Klangs, ist etwa ein Viertel so groß wie bei modernen Konzertflügeln. Arthur Sondervoort war begeistert gerade davon. Als sein Klavierkollege für einige Zeit in die USA musste und nicht wusste, wohin so lang mit seinem Hammerflügel, kam für Sondervoort zur Begeisterung eine gewisse Vertrautheit.
Dann ist das Instrument von Poletti, ein anderer sehr, sehr wichtiger Bauer, bei mir abgestellt. Und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, Bekanntschaft eigentlich zu machen mit diesem Instrument. In aller Ruhe auch das Stimmen zu lernen und ja, auch kleinere Baritone zu machen.
Dann begegnete er dem belgischen Klavieristen und Orchesterleiter Jos van Immerseel. Sondervoort zog für den Rest seiner Studienzeit nach Paris, machte bei Immerseel am Conservatoire sein Diplom und gewann erste Preise.
Da kam doch der Klick. Er hat sein Instrument gezeigt, auch schön gezeigt, schön gespielt. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch etwas anderes. Weil es ist sehr viel leichter, andere Fingersätze, andere Art zu phrasieren. Aber das war notwendig, weil es ein anderes Instrument ist. Das war ein Walter. Ein bisschen modern klang das, aber für mich war das wirklich Hammerklavier. Jetzt würde ich sagen, ja, Hammerklavier, ein bisschen im modernen Stil. Aber in dieser Zeit war das völlig anders für mich.
Mozarts F-Dur-Sonate, Köchel 533, der erste Satz. Arthur Sondervoort spielte auf einem Walterflügel, dessen Hämmer mit Leder bezogen waren. Die ersten historisch informierten Aufnahmen mit Klaviermusik Mozarts fanden größtenteils auf belederten Walterflügeln statt. Aber, sagt Arthur Sondervoort,
Walter ist ein Beethoven-Instrument. Die Walter, die jedermann kopiert hat, es ist ein Instrument von 1800 oder noch später. Und darauf hat man immer Mozart und dann Karl Philipp und ich weiß nicht was gespielt. Aber das geht eigentlich nicht mit diesen Komponisten. Weil das ist eine andere Ästhetik. Eine Ästhetik, die mehr singt, die mehr das Bel Canto benachdrückt, als das Sprechende. Die früheren Instrumente, zum Beispiel mit Holzhämmer und mit Tangenten, die haben vielmehr das Sprechende in ihrer Ästhetik. Man kann viel besser artikulieren damit. Sprechen auch schneller an. Ein Walter ist schon ein bisschen langsam und bei Grave das Ansprechen der Ton noch viel langsamer.
Ronald Brautigam auf der Kopie eines Walter-Flügels von 1802 mit dem langsamen Satz aus Beethovens Opus 2 Nummer 3. Sronderwurt spricht 5 Sprachen. Im Deutschen bewegt er sich bisweilen mit Geschick. So betrifft seine Feststellung, alles habe mit Politik zu machen, den Umbruch der aristokratischen Musikkultur in die bürgerliche. Er hat mit Politik zu tun.
Das ist etwas von nach der Revolution, nach der Französischen Revolution. Alles hat mit Politik zu machen. Das hat mit der Revolution zu machen, denke ich, weil die Klangästhetik vom 18. Jahrhundert bricht mit dieser Französischen Revolution, weil fast alle Cembalo sind verbrannt worden nach 1789, weil das war ein Symbol von alten Regime. Und die Hammerklavier klingen auch so. So nach dieser Revolution versucht man eine andere, mehr intime, mehr bel canto Ästhetik zu finden und fängt an, die Hämmer, unbelederte Hämmer zu beledern. Die Cembalo verschwinden. Es fängt etwas anderes an. Die Instrumente werden für Bürgertum eigentlich auch gebraucht jetzt. Es sind sehr viel intimere Instrumente, die sanfter klingen, die mehr für jedermann gedacht worden sind, als für nur die Elite. Die Steininstrumente sind wirklich Elite-Instrumente im 18. Jahrhundert. Die Leute mit sehr viel Geld und die auch sehr gut spielen können.
Die Durchführung der A-Moll-Sonate Köchel 310, gespielt von Arthur Sronderwurt auf dem Nachbau eines unbelederten Steinflügels von 1780. Mozart lernte Johann Andreas Steins Klaviere schon auf seiner Reise nach Paris kennen, in Augsburg. Im Brief an den Vater bemängelte er bei aller Begeisterung deren Preis, 300 Gulden, 1777 an Vermögen. Aber die Instrumente seien es wert, resümierte er. Seine Walter-Flügel der Wiener Zeit waren preiswerter. Ihre Belederung hat er nicht mehr erlebt, die Revolution dagegen schon. So brodelt im Figaro nicht nur die Liebe, sondern auch der Aufruhr. Der stürmte schon durch die A-Moll-Sonate. Mit der von Stein erfundenen Prellmechanik war der Anschlag, Sronderwurt nennt ihn Touché, einfacher zu handhaben als auf dem Klavichord oder dem Tangentenflügel.
Ich glaube, das Klavichord ist immer da gewesen. Sie haben mehrere Instrumente gehabt. Wir wissen, dass Nannerl zum Beispiel das Klavichord von ihrem Vater mitgenommen hat bei ihr zu Hause. Und Leopold beschreibt sehr gut, wie man das einpacken soll. Sehr interessant. In einer Klavichordmechanik gibt es eine Taste mit einer kleinen Tangente von Leton, das ist Messing. Und diese Messing-Tangente wird von unten gegen die Saite gedrückt. Das Touché von einem Klavichord hat nichts zu tun mit einem Cembalo-Touché. Nichts, das ist ein Orgel-Touché. Weil wenn man ein Klavichord, ein Tangent gegen die Saite drückt, wenn man dann die Finger entspannt, und die Tangent nicht mehr gegen die Saite ist, hört man nichts mehr. Man soll immer einen Druck behalten.
Wenn ich stark anschlage, ich mag den Finger liegen lassen oder aufheben, so ist halt der Ton in dem Augenblick vorbei, da ich ihn hören ließ. Ich mag an die Claves kommen, wie ich will, so wird der Ton immer gleich sein. Er wird nicht schäbern, er wird nicht stärker, nicht schwächer gehen oder gar ausbleiben. Mit einem Wort, es ist alles gleich. Steins Instrumente haben besonders das vor anderen eigen, dass sie mit Auslösung gemacht sind. Da gibt sich der Hundertste nicht damit ab. Aber ohne Auslösung ist es halt nicht möglich, dass ein Pianoforte nicht schäbere oder nachklinge. Seine Hämmerl, wenn man die Claves anspielt, fallen in dem Augenblick, da sie an die Saiten hinaufspringen, wieder herab. Man mag den Claves liegen lassen oder auslassen.
Die ersten 6 Sonaten habe ich mit einem Tangentenflügel aufgenommen. Das ist vielleicht die Mechanik, die ein bisschen primitiv noch ist, weil die Hämmer sind kein Hämmer, sind kleine Stäbchen, die abgerundet sind oben. Und wenn man nicht ganze Kontrolle hat, aber auch nicht immer, das ist auch die Mechanik, manchmal 2 oder 3 Mal die Saite anschlagen, dann hört man. Das war schwierig. Und Mozart war dann sehr froh, wenn Stein ihm ein Instrument gezeigt hat mit einer Mechanik, das viel leichter spielt und ohne Probleme auslöst und repetiert. Wie Carl Philipp Emanuel sagt, mit Klavichord bekommt man Finesse und mit Hammerklavier vielleicht auch. Aber es ist alles ein bisschen anders von Touché und man bekommt dann auch Flexibilität, wenn man diese Diversität in Instrumenten hat.
An Arthurs Sonderworts Interpretation des Allegro Moderato der Sonate Köchel 330 fällt im Vergleich mit der gewohnten Klanggestalt dieses Werks auf. Da emanzipiert sich nicht nur der Bass, auch die anderen Stimmen werden eigenständiger. Die in der romantischen Aufführungspraxis bis ins 20. Jahrhundert hinein unangefochtene Dominanz der melodieführenden Hand ist bei Sonderworts Mozart zurückgenommen, zugunsten einer deutlich gesteigerten Präsenz von Bass, Tenor und Alt. Anders als im klanglichen Steinway einerlei hat jedes Register der alten Klaviere seinen eigentümlichen Charakter. Die Stimmen trennen sich per Registerklang wie von selbst. Arthur Sonderwurt erinnert daran, dass ein einst revolutionäres Bürgertum die Egalität im Lauf seiner Geschichte zur globalisierten Gleichmacherei hat verkommen lassen. Egalität, das war 1789 die Forderung nach gleichberechtigter Behandlung des individuell Unterschiedlichen, eine nicht ungeschickte Definition auch dessen, was in der Musik Polyphonie heißt. Alte Klaviere scheinen wie gemacht dafür.
Mozart hat die Polyphonie studiert bei Padre Martini mit Fuchs, Gradus, Parnassum. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Schule für Komponisten. Das ist das Wichtigste, was bestand im 18. Jahrhundert. Und jedermann hat das benutzt, Clementi zum Beispiel. Und Czerny auch, hat auch ein Gradus ad Parnassum geschrieben. Gradus ad Parnassum, da lernt man sehr gut polyphon komponieren. Und Mozart hat das immer unglaublich gut gemacht. Und wenn er eine Sonate komponiert, ist das auch immer mehrstimmig gedacht. Es ist nicht nur eine rechte Hand und eine linke, die ein bisschen begleitet. Nein, natürlich nicht. Es ist eine linke Hand mit einem Bass. Und dann gibt es eine Melodie. Aber die Bässe sind immer das Basic Material. Ja, das ist die Schönheit von diesem Instrument, dass es sehr viele Register gibt. Wahrscheinlich, wenn die Sänger in dieser Zeit gesungen haben, haben die auch viel mehr Register benutzt als jetzt. So alles egalisiert scheint. Aber in dieser Zeit, im 18. Jahrhundert, ist es wichtig, dass die Bässe und die Tenor und die Alte und die Sopran verschieden klingen und nicht alles ein bisschen dasselbe. Wir spielen das, aber man fühlt sich so klein, wenn ich diese Stücke studiere. Es ist so großartig komponiert und so leicht komponiert, mit einer Meisterschaft, die ungehört ist. Niemand hat so leicht Kontrapunkt und Polyphonie geschrieben als er, ohne Problem. Und er macht das so gut, dass er es so schwierig macht für die Ausführer, weil es gibt so viele Sachen zu sagen in seiner Musik. Man kann die Oberstimme hören lassen, die Unterstimme, die Mittelstimme. Es gibt noch etwas anderes und dann braucht man eine gute Balance. Und man ist niemals zufrieden, weil es gibt immer etwas anderes, was man noch in seiner Musik findet und nicht ausdrücken kann.
Rätselhaft bei Mozart die Vollkommenheit, mit der er Struktur und Gefühl in Einklang bringt. So wird etwas seit altehrwürdigen Zeiten vor allem dem Kopf zugeordnetes wie die Polyphonie in der Fantasie und Sonate C-Moll zum Werkzeug und Schauplatz, ja zur Theaterbühne des Herzens.
Die die Sonate hat etwas Spezielles, diese C-Moll-Sonate. Das ist so etwas sehr, sehr Eigenes, Intimes, finde ich. Da hört man wirklich, wer Mozart war. Für mich sind das kleine Oper. Es sind kleine Oper, weil die Sonateform hat etwas von einer Oper. Wenn man zwei Themen hat, zum Beispiel, die gegenübergesetzt werden, dann kann man das auch sehen als zwei Personagen, die ein Problem haben oder sich verlieben ineinander. Oder dann kommt die Durchführung und dann gibt es die Streit zwischen die zwei Personagen. Die Doppelstrich zum Beispiel, bevor die Durchführung, kann man sehen als Zeitbruch. Zum Beispiel, wir fangen an die Sonate morgens und dann gibt es die Doppelstrich und dann sind wir mittags. Und dann gibt es diese Streit zwischen die zwei und die zwei Themen oder vielleicht ein drittes Thema, gibt es noch ein viertes Thema. Und dann, wenn die Reprise kommt, sind die zwei Themen anders geworden. Die haben eine Entwicklung durchlebt eigentlich und da kann man dann nicht mehr dasselbe spielen.
Und sollte also dafür sorgen, dass die Reprise anders klingt. Da ist solistische Subjektivität gefragt, Spaß an improvisatorischen Impulsen. Kaum zu glauben, dass es einmal Zeiten gab, da sich historisch informiertes Musizieren fast dogmatisch der Struktur von Musik widmete. Mit dem Sinn fürs Dramatische und Theaterhafte geraten heute dagegen Maßnahmen wie der richtige Einsatz des Pedals und mehr noch das Rubato ins Blickfeld. Beide waren lange Zeit Tabuzonen historischer Aufführungspraxis. Nicht zuletzt der Bruch solcher Tabus macht Arthur Schonderwurts Interpretationen zu Inszenierungen.
Wenn es einen Sänger gibt, die Rezitative singt, soll er immer Zeit nehmen für die wichtigen Stellen, für die wichtigen Wörter. Ein bisschen mehr Zeit als für die unwichtigen Wörter. Das ist auch, wenn man solch ein Stück spielt, soll man auch manchmal vor allem in die langsame Sätze soll man wirklich das Rubato benutzen. Mozart sagt das auch, das ist wichtig. In langsame Sätze kann man das machen, in schnelle Sätze natürlich nicht. Oder man kann Zeit nehmen ein bisschen und ein bisschen mehr flexibel spielen, nicht zu. Aber das hat auch mit dem Touché zu machen und die Attacke und das Dämpfen auch. Wenn man sehr schnell etwas dämpft, bekommt man ein anderes Rhythmus, als wenn man ein die Keile und die Dot, die Punkte. Mhm. Ein Punkt ist mehr ein eine Keile, diese Streiche über die Noten ist ein T, T, T. Mozart schreibt es auch immer in seinem Manuskript. Das sieht man, wenn es ein Note, wenn er das wirklich artikulieren wollte, hat er einen Strich drüber. Und wenn er das weniger ein bisschen rund hörte, dann hat er es einen Punkt notiert. Thank you.
Bis hierher hat es den Anschein, als sei Arthur Sonderwürths Verhältnis zu den alten Klavieren stets problemlos produktiv gewesen. Es gab auch Schwierigkeiten. Spätestens als der Klavierist nicht mehr nur immer alleine spielen wollte und sich mit seinem Ensemble Cristofori an den Konzerten Beethovens und Mozarts versuchte. Das Problem bestand freilich nicht darin, dass Sonderwurth Mozarts Partituranweisung Col Basso auch in den Beethoven-Konzerten bis heute als Aufforderung zum Continuo-Spiel des Klaviers im Orchester versteht.
Die Hammerklaviere im 18. Jahrhundert und die Cembalos sind sehr laut. Man kann mit einem Orchester damit spielen. Wenn dann die kleinen 5-Oktav-Klaviere beledert werden, dann werden sie viel sanfter. Oder viel leichter auch. Ja, dann kann man eigentlich nicht mehr mit Orchester spielen. Das ist viel schwieriger. Ich habe es ausprobiert mit mehreren Streichern. Das geht nicht. Die Balance ist ganz schlecht. Man hört das Orchester sehr schön, aber niemand hört das Continuospiel im Orchester. So, das Rhythmus eigentlich funktioniert nicht. Dabei hört das Publikum das Hammerklavier nicht. Das ist viel schlimmer noch. So, man soll dann weniger Streicher nehmen, dann geht es viel besser.
Ist Arthur Sonderwurth vielleicht wieder nur einer dieser schlauen Marketingmusiker, die mit provokanter Ausgefallenheit Aufsehen erregen und Kasse machen wollen?
Ich will nicht provozieren mit was ich mache. Es ist nur, dass ich denke, dass es so besser klingt. Aber ich sage nicht, dass ich immer recht habe. Ich denke, dass das so besser klingt. Aber viele andere Leute machen es auch sehr schön und haben auch recht. Alles spielt eine Rolle. Aber die erste Sache, die man sieht und hört, ist, dass die Balanceprobleme unglaublich groß sind, wenn man mit 3 erste, 3 zweite, 3 alte, 3 celli, zum Beispiel 5x3, das ist unmöglich, mit diesen kleinen 5-Oktav-Instrumente, die beledert sind. Thank you. Und mit einem Mikrofon ist es natürlich nicht schwierig, weil alle Leute stellen die Mikrofon im Klavier und dann kann man das so laut machen, wie man will. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben es mit zwei Mikrofons gemacht, sodass das Orchester und die Cembalo zusammen klingen in eine gute... Ja, Cembalo, Hammerklavier, ist für mich dasselbe. Ja. Dass es naturell klingt. Wenn der Klavierspieler sehr gut zeigt, was er hören will, das Orchester macht es dann. Aber wenn er nicht ganz gut weiß, was er will, dann hört man das auch gleich im Orchester. Und da braucht man keinen Dirigenten für. Das sind kleine rhythmische Sachen. Zweifel fühlt man immer im Rhythmus. Wenn ein Musiker nicht ganz sicher ist, was er macht, hört man das im Rhythmus. Und das füllt ein Orchester. Und wenn das Rhythmus nicht gut ist, das sind die Attacke von den Leuten nicht zusammen. Und dann bekommt man etwas Undeutliches eigentlich.
Es deutete sich beim Punkt Rubato an. In Parametern wie Tempo und Rhythmus findet Arthur Schrondervoort eine Orientierung, für die andere Musiker einen Dirigenten brauchen. Auch wenn er die von einem spanischen Freund zu Klavierquartetten umgearbeiteten sechs Quartettini Luigi Boccherinis spielt, geht seine jedem Wirtshaus der Boccherini-Zeit würdige Musizierlust vom Rhythmus aus. Boccherinis Leidenschaft für die Tänze des Volkes animiert Schrondervoort zum Bruch eines weiteren Klassik-Tabus. Es war im Zusammenhang der anders zu spielenden Reprisen schon die Rede davon. Schrondervoort improvisiert mit Begeisterung bei jeder Gelegenheit.
Da habe ich sehr, sehr viel improvisiert in diese Stücke. Wenn man also die Noten sieht, dann ist es schwierig. Aber ich dachte, ja, es ist schon arrangiert. Da kann ich ja auch eigentlich etwas mehr arrangieren. Und das macht uns sehr viel Spaß, finde ich. Es gibt mir auch Freude, das zu machen, weil es ein bisschen von mir selbst auch. Dann kann ich vielleicht diese Musik ein kleines bisschen von mir selbst auch etwas geben. Das war im 18. Jahrhundert immer so. Thank you.
Das Haus, in dessen kleiner Küche wir sitzen, steht an der Dorfstraße, die steil nach oben führt. Aus dem Fenster geht der Blick über die Berge des Jura. Sie verlieren sich, Schicht für Schicht gegen den Horizont blasser werdend im Sonnendunst des Winters. Besançon ist nicht weit. Arthur Sonderwurt lebt seit langem hier. Holländer in Frankreich, Professor in Spanien, ein Europäer der guten europäischen Tradition. Eine kurze Treppe führt aus der Küche hinauf in einen großen Raum. Klaviere im Halbdunkel. Sonderwurts Frau ist Flötistin. Die kleine Tochter fängt gerade mit der Musik an. Hier wird geübt und geprobt. Der Raum ist groß genug selbst fürs Ensemble Cristofori. Auch die Sopranistin Johannette Sommer aus Holland kommt bisweilen her, um mit Sonderwurt ihre Auftritte mit Liedern Schuberts oder Mendelssohns vorzubereiten. Und ein wenig überraschend wird, ganz am Ende meiner Reise zu Arthur Sonderwurt, deutlich, dass es etwas gibt in seinem Leben, das wichtiger ist als der zauberisch reiche Klang der alten Klaviere, wichtiger auch als der Rhythmus der Musik oder die immer neuen Rätsel in den alten Partituren, die Arthur Sonderwurt so gern studiert. Noch wichtiger.
Ich singe selber sehr gerne und ich glaube, es ist das Schönste, was es gibt, mit Sänger Musik zu machen und versuchen, noch besser zu singen als die Sänger am Klavier. Das ist nicht immer sehr nett, weil es ist schwierig für einen Sänger manchmal auch, das zu fühlen. Aber das ist vielleicht mir das Liebste, ja.
Thank you.